Ihnen euch meinerseits einen wunderschönen guten Abend. Das Evangelium heißt, morgen ist ein krausefreier Tag und übermorgen auch. Nee? Und herzlich willkommen all denen, die Abend für Abend durchgehalten haben. Das ist schon was, ich weiß das. Ja. Und es ist ja nicht nur, dass man die Zeit hergibt, sondern man muss sich ja auch mit den Dingen befassen, die man da so aufgenommen hat. Und es gibt durchaus Leute, die Schlafdefizite haben in so einem Seminar, weil sie immer noch mal drüber nachdenken mussten. Für die, die heute zum ersten Mal da sind, ich muss gestehen, es ist ein schwieriger Einstieg für euch. Wir sind einen Weg gegangen, haben entdeckt, dass die religiöse Frage nicht etwas ist, was in die Studierstuben gehört oder was lässlich wäre, sondern dass es eine Menschheitsfrage ist, weil die Frage nach dem Glück eine religiöse Frage ist oder eine philosophische, wie immer auch ihr es sagen wollt. Da haben wir gemerkt, dass nur da, wo man sich hingeben kann, an eine bestimmende Größe, ich glücklich werden kann. Und haben dann davon geredet, was hindert Menschen eigentlich, sich diesem schönen Evangelium anzuvertrauen? Ein Gott, der mich liebt, ein Gott, der für mich da ist, ein Gott, zu dem ich kommen kann, wann immer ich will, der mich begleitet, der mich nie allein. Was hindert Leute eigentlich? Und wir haben gestern gesagt, es sind Bilder, die in uns leben, die diesen schönen Gott immer wieder in Frage stellen. Und diese Bilder haben ihre Ursache möglicherweise und vor allem in der sogenannten Theodizee-Frage, in der Frage, wie geht der Mensch eigentlich mit dem Leid um? Und er unterstellt, dass wenn es einen Gott gibt, dieser Gott auch was mit dem Leid zu tun hat. Entweder er schickt es oder er ist nicht fähig, es zu verhindern. Und in beiden Fällen, würde ich sagen, ist er unbrauchbar. Ein allmächtiger Gott, der das Leid nicht hindern kann, den brauche ich nicht. Und ein allmächtiger, der das Leid schickt, den brauche ich schon gar nicht. Und diese Bilder in unterschiedlichen Extremformen, das sind so Idealtypen, die leben in uns. Und das hindert uns zu hören, was Gott eigentlich von sich selber sagt. In der Person Jesu. Und heute haben wir nochmal die gleiche Frage und fragen von einer anderen Seite. Was hindert Menschen eigentlich, sich darauf einzulassen? Ich sagte gestern, und das ist kein Witz, ich höre so oft nach Diskussionen mit Menschen, die abständig sind zum Glauben, dass sie mir danach sagen, also eigentlich beneide ich sie, dass sie das glauben können. Ich kann nicht. Was hindert Menschen? Wir gehen dieses Thema nochmal von einer anderen Seite an und ich möchte heute mal über, ja, hören Sie es einfach. Man könnte ja sagen, Mensch, wir haben jetzt bei dem Krause so schöne Gottesbilder gehört, so, die haben mich berührt. Ich lasse einfach meine Bilder sausen und nehme das von Krause. Ich meine, ich würde sie beglückwünschen. Das Dumme ist nur, sie können nicht einfach die Bilder, die sie in sich tragen, ablegen. Denn diese Bilder haben etwas mit Erfahrungen zu tun. Darüber haben wir gestern kurz angedeutet. Und Erfahrungen sind nicht gelernte Dinge, sondern erlebt und erlittene Dinge. Und Erfahrungen werden ein Teil meiner Persönlichkeit. Ich erinnere mich noch gut, mein Vater ist sehr alt geworden, 103 Jahre. Er war Beamter. Und als ich geboren wurde, ich war der Letzte von Fünfen, war mein Vater 50 und als ich so 15 war, war er 65. Das heißt, also es war nicht konfliktfrei, der Umgang zwischen mir und meinem Vater. Und dann irgendwann, ich weiß nicht, beim 18. oder 90. Geburtstag erzählte er mal so, die markantesten Erlebnisse aus 90 Jahren. ich will das jetzt nicht alles aufzählen, nur am Ende war mir plötzlich klar, der kann nicht anders sein, als er ist. Ja? Diese Erfahrungen haben ihn so geprägt, dass er für mich unverständlich war, aber aus der Geschichte, die er erlebt hat, war mir plötzlich deutlich, er konnte nur so werden, wie er war. Es gibt ernstzunehmende Humanwissenschaftler, die behaupten, der Mensch hat überhaupt keine Freiheit, sich selbst zu bestimmen, zu entscheiden. Er sei zu 50% determiniert aufgrund seiner Genetik und zu 50% aufgrund seiner Erfahrung. Also das mit der Genetik, das stimmt auf jeden Fall. Alles, was ich mich an meinem Sohn ärgert, ist genau das, was ich ihm vererbt habe. Und der arme Kerl kann gar nichts dafür. Langsam haben wir das auf die Reihe gekriegt und merken, du, denn er ärgert sich ja auch an den Dingen bei mir, die seine Probleme sind. Wie er sich räuspert, wie er spuckt, das hat er alles abgeguckt. Nein, das hat er alles mitgekriegt. Ja? Und das kann er nicht ändern. Das ist vorgegeben. Bis hin in seine Sensibilität, seine leichten depressiven Anflüge, hat er alles von Vater. Und dann kommt Erfahrung dazu. Und je älter ein Mensch wird, umso mehr fühlt sich diese 50% so am Ende doch für tatsächlich 50%, nämlich ich bin festgelegt aufgrund dessen, was ich erlebt und erfahren habe. Jetzt kann man Erfahrung nicht einfach ablegen, sondern sie macht etwas mit mir. Ich bin nicht ganz der Meinung dieser Humanwissenschaft. Ich glaube schon noch, dass da ein ganz großer Spielraum ist, mich auch frei zu entscheiden. Ich muss nur die Dinge im Hinterkopf haben. Wenn ich mich wundere, warum kann ich das jetzt nicht einfach fröhlich Ja sagen, mag das etwas mit meiner Tradition zu tun haben, mit meiner Geschichte, aus der ich komme, mit dem, was ich erlebt habe. Es kann auch eben mit meiner Genetik zu tun haben, dass ich in bestimmten Dingen Abständigkeiten spüre. Der zweite Hinweis, der Mensch besteht zumindest aus zwei Seiten. Einer Außenseite, die sehen Sie gerade bei mir, und einem Innensein, das sehen Sie gerade nicht. Und je erwachsener ein Mensch wird, umso mehr lernt er sein Innensein zu verbergen. Mit freundlichen Gesten, mit antrainiertem Lächeln, mit Kultur. Und für das Außensein, für unsere physische Existenz, haben wir eine Infrastruktur in unserem Kulturkreis entwickelt, die ist so großartig. Also wenn sich jetzt hier jemand plötzlich ans Herz fassen würde, wäre in 10 Minuten mit einem Rettungswagen an der richtigen Stelle und der Herzinfarkt würde behandelt werden. Wir haben eine medizinische Rundversorgung, die sich um den Leib kümmert. Unser Außensein ist bestens versorgt. Darum sind wir auch sehr sensibel, dass das auch klappt. Aber wie ist das eigentlich mit unserem Innensein? Kennen Sie das? Dass man nach außen hin strahlt und innen weint alles? Dass man gelernt hat, seinen Schmerz, seine Trauer, seine Verzagtheit, seine Resignation zu verbergen? Man muss funktionieren. Man hat Persona, eine Maske, die man trägt und schützt sich damit, sich selbst vor anderen und andere vor sich selbst. Und innen weint alles. Und dieses Innensein nehmen wir, obwohl so viel darüber geredet wird, immer noch nicht ernst genug. Ich sage mal ein Beispiel. Hätte ich den Rainer heute angerufen und hätte gesagt, du, ich kann heute Abend nicht kommen, ich habe mir ein Bein gebrochen. Dann hätte er hier heute Abend vor Ihnen gestanden und hätte gesagt, Krause kann nicht kommen, der hat sich ein Bein gebrochen. Sie sagt, ach, wie schade, es tut uns aber allen leid, gute Besserung und so weiter. Sie hätten Verständnis gehabt. Wenn ich da aber angerufen hätte und gesagt, ich kann heute Abend nicht kommen, in mir weint alles, hätten sie gesagt, der soll sich zusammenreißen. Wir gehen sehr ruppig mit unserem Innensein um und merken nicht, wie sehr das Innensein mit meinem Außensein zusammenhängt. Die deutsche Sprache ist da sehr blumig. Mir ist eine Laus über die Leber gelaufen. Ja? Mir stockt der Atem. Ja? Haben Sie noch andere Begriffe? Ja. Mir zittern die Knie. Ja? Mir fehlen die Worte. Das Außensein und das Innensein korrespondiert miteinander. Und wir müssen viel Kraft aufwenden, unser Innensein zu verbergen. Und je besser wir das können, umso schlechter geht's uns. Ja? Ein Mann weint nicht. Was passiert mit dem Innen? Verehrte, das Innensein ist wie ein hochradioaktives Zwischenlager. All unsere Erfahrungen, die wir nicht wirklich verarbeiten konnten, die uns verletzt haben, die uns wehgetan haben, speichern wir. Und das würde ich gerne noch mal mit einem Psychologen durcharbeiten, warum vor allem die Negativerfahrungen so eine lange Halbwertszeit haben. In der Bibel gibt es ein schönes Lied, das heißt, da ist eine Strophe, Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Offensichtlich muss man sich da besonders dran erinnern, was man Gutes erfahren hat, weil das Schlechte, das Negative, das Leidvolle setzt sich so massiv in uns fest, wie es das Schöne oft nicht tut. Warum das so ist, kann ich nicht sagen, dazu bin ich nicht Fachmann genug, aber die Erfahrung habe ich auch. An das Schöne muss man sich mit Mühe erinnern, das Leidvolle steht gleich schnell auf. Was verletzt eigentlich unser Innensein? Woher kommen innere Verletzungen? Wie kommt es, dass es in mir weint, obwohl die Sonne draußen scheint? Wie kommt es, dass ich plötzlich Angstgefühle habe, obwohl es eigentlich keinen Anlass gibt? Innere Verletzungen haben ihre Ursache bereits in der Kindheit. Und das Kind in uns lebt genauso lange, wie wir leben. Und sie können und sie wollen und sie dürfen es nicht töten. Es lebt. Und da ist die Mutter, die dem Kind sagt, du schaffst es sowieso nicht. Und so ein Kind vertraut der Mutter und glaubt so ein Wort. Erst später lernen wir, dass Worte oft nur hergeplappert sind und inhaltsleer. Im Kindesalter ist so ein Wort wie eine Offenbarung. Ich schaffe es nicht. Und es fügt mir Verletzungen zu in meinem Selbst. Kannten Sie das oder kennen Sie das, dass Sie vor irgendeiner wichtigen Arbeit saßen, während des Studiums oder in der Schule oder jetzt in der Fortbildung, und Sie haben eine Aufgabe gestellt bekommen und Sie gehen an die Aufgabe ran und Sie merken, ach, das läuft, das kann ich. Und plötzlich stoppt's. Und dann beginnt sich eine Platte zu drehen. Du schaffst es nie, du schaffst es nie, du schaffst es nie. Und die Aufgabe verschwimmt vor ihren Augen, sie schaffen es am Ende wirklich nicht. Ich hatte in einer Beratung ein Ehepaar, die miteinander in Konflikt geraten waren, was ja passieren soll. Ne? Und wir hatten mehrere Sitzungen zusammen und hatten einen für meine Begriffe guten Fortschritt. Und irgendwann blieb er weg. Ich rief ihn an und sagte, haben wir was falsch gemacht? Nein, nein, so, das war hervorragend. Ich sag, waren wir nicht auf einem guten Weg? Ja, ja, wir waren auf einem guten Weg. Ich sag, warum bleiben Sie weg? Ach, sagte er, wissen Sie, mein Vater hat schon immer gesagt, du schaffst es sowieso nicht. Es kam wörtlich. Ja? Da lebt dieses Kind in mir und dieses Kind hält fest an den Worten, die mich verletzt haben. Und es beeinflusst mein Handeln. Unbewusst. Ja? Oder die Eltern haben drei Jungs gezeugt und sagen, ach, komm, wir setzen nochmal an. Ja? Kommt wieder ein Junge. Und irgendwann sagt der Vater, eigentlich hättest du ein Mädchen werden sollen. Und sie wundern sich, dass sie mit ihrer Geschlechtsidentität nicht klarkommen. Das hat tatsächlich Auswirkungen. Bis ins Alter. Oder sie haben einen Vater, der sie nie wirklich ernst genommen hat. Bei dem sie nie auf dem Schoß gesessen haben. Der sie nie gestreichelt hat, nie geküsst hat, nie umarmt hat. Und sie hören dann plötzlich in der Kirche, Gott ist wie ein liebender Vater. Und das löst in ihnen keine Freude aus, sondern Angst und Bestürzung. Denn da lebt in ihnen ein Bild, das ist besetzt. Und sie sagen, hören Sie mir auf mit dem liebenden Vater. Ja. Oder Gott ist wie eine liebende Mutter. Und sie haben sich nur mit Macht von der Klammerung, die Mutter Liebe nannte, befreien können. Und sagen, nicht nochmal. Bitte nicht nochmal geliebt werden. Weil das Bild, das sie als Kind erlebt haben, so geprägt war. Und diese Kinderseele ist wie eine Wachsplatte, in die man etwas einritzt. Es geht ganz schnell. Ich habe mit meinem Sohn eine Wanderung gemacht durch die Mark Brandenburg, nicht ganz, ein paar Tage, zwei Tage nur. Und er hat mir mal erzählt, wie ich ihn verletzt habe. Ich habe nur zugehört. Ich habe nicht gesagt, das habe ich nicht so gemeint, sondern ich habe voller Schmerz erlebt, was ein Kind erfährt, unbewusst an Verletzungen durch Eltern. Verletzungen in der Kindheit, Verletzungen im Elternhaus, das habe ich schon mit hineinbezogen. Ich werde mal die Tasche wegnehmen, sonst habe ich hier das Programm Dinner for One. Verletzungen durch Partner. Ich bleibe bei den Klischees, ich will nicht von zu Hause reden. Er kommt müde nach Hause. Sie hat sich mit dem Blagen, mit den kleinen Monstern abgegeben, wartet darauf, nun endlich mal zu reden und zu sagen, was mit den Kindern passiert ist. Und er sagt, du, ich hab die Nase voll, ich hab einen stressigen Tag gehabt. Zu Deutsch, du hast da nur rumgespielt, wa? Ich hab was geschaffen. Das sind die kleinen Verletzungen, die sich irgendwann mal summieren, ja? Sie macht das Essen, er ist nicht pünktlich. Das heißt, das, was du machst, spielt für mich keine Rolle. Richtig gefällt es nach mir. Ja. Und so können ganz viele Dinge zusammenkommen. Ja. Nachlässigkeiten, die nicht bös gemeint waren, aber oberflüssig gehandhabt werden. Und ehe eine Ehe bricht, sind viele, viele Verletzungen aufgereiht worden und nie besprochen worden. Und das lebt in mir. Und irgendwann merke ich, ich kann nicht mehr lieben. Und ich wundere mich, ich habe sie doch mal geliebt oder ihn geliebt. Warum nicht mehr? Ja? Und ich kann es nicht mehr verfügen. Ich kann nicht mehr sagen, jetzt will ich aber wieder. Wie gesagt, Erfahrungen, die ich nicht einfach ablegen kann. oder in der Familie. Die Kinder sind nicht so geraten, wie sie es gerne gewollt haben. Ich habe gerade heute Morgen mit jemandem telefoniert, wo der Sohn schon vor vielen, vielen Jahren deutlich signalisierte, ich will nicht in eure Spur. Und sie haben ihn immer wieder reingeschoben, immer wieder reingeschoben. Und jetzt vor ein paar Wochen ist er mit Gewalt ausgebrochen. Ja. Ich erinnere mich noch an ein Gespräch, ich habe als Mediator mitgemacht, mit dem Vater des Sohnes, der am Ende sagte, pass mal auf, du kannst, er ist ein sehr erfolgreicher Mensch, der Vater. Ja. Und dann am Ende war er so weit zu sagen, pass mal auf, du kannst machen, was du willst. Ich dachte, er hat etwas begriffen, der Vater. Und dann macht er noch einen Satz hinten dran. Aber mach es richtig. Mach, was du willst. Aber mach es richtig. Und es war alles wieder umsonst. Ja. Eltern verletzen ihre Kinder, Kinder verletzen die Eltern. Erwartungen werden gestellt, nicht erfüllt. Das alles lebt in uns. Heute gibt es ja wenigstens ein Wort dafür. Mobbing. Ich erinnere mich an einen Lehrer, den ich im Lehrerzimmer traf, der heulend da saß, als er aus einer Klasse kam, die ihn rund gemacht hat. Und dann geht so ein junger Kollege dran vorbei und sagt, ich habe dir schon immer gesagt, du hättest nie Lehrer werden sollen. Danke für die trostvollen Worte. Oder wenn ich daran denke, wie wir Herrn Dr. Meyer in der Schule fertig gemacht haben. Kinder können ja wahnsinnig brutal sein. Wir wussten, wie wir den auf die Palme bringen könnten, wenn wir den Titel weglassen. Herr Meyer, Meyer ist mein Vater. Und wir hatten ihn schon oben. Und dann waren noch ein paar Kleinigkeiten. Und dann hat der einen roten Kopf gekriegt, war ein Englischlehrer. Ich dachte manchmal, Platz gleich, aber unsensibel, wie Kinder so sind. Arbeitsstress, Arbeitskollegen untereinander. Erzählt mir ein Versicherungskaufmann, seine Firma wurde an die Amis verkauft und er war über 40 Jahre in dieser Firma, nicht ganz 30 Jahre, jedenfalls Senior. Und dann hatten die amerikanischen Unternehmer im Flur ein Schaubild aufgehängt, wo die Namen der Verkäufer drauf war, ja, und der Turm des Erfolgs. Und er sagt, jedes Mal, wenn ich in den Flur kam, sah ich, dass mein Turm immer kleiner wurde und der Turm meines jungen Kollegen immer größer. Es war unerträglich. Mobbing kann tief verletzen. Und Verletzungen durch die Kirche. Aber wir haben Selbstverletzung vergessen. Die schlimmsten Verletzungen fügen wir uns selber zu. Da müssen gar nicht andere herhalten. Durch dieses ewige sich mit anderen vergleichen. Mit jedem Vergleich sagen sie, ich bin nicht wert. Ich möchte so klug sein wie die, wie der, so schön sein wie die. Ich möchte so reich sein, ich möchte so einflussreich sein. Und mit jedem dieser sich mit anderen vergleichen, sag ich Nein zu mir selbst und verletze mich immer und immer mehr und immer tiefer. Ja? Kein Wunder, dass dann manchmal die Maske nicht mehr ausreicht und ich die Verletzung nach außen trage. Merken Sie, dieses Innensein spielt eine unendlich große Rolle und wir kümmern uns viel zu sehr um das Außensein. Ja? Und dann die Kirche. Ich habe das schon mal so angedeutet, wo da Verletzungen passieren können. Vater, Gott, ja, Patriarch, ja, mein Bild von Vater. Oder denken Sie an die vielen historischen und bis in die Jetztzeit hinein Verletzungen, die die Kirche der Menschheit zugefügt hat. Ich ziehe manchmal einen Collar an, wenn ich eine Amtshandlung mache und weiß, die Gemeinde ist sehr konservativ. Das ist so ein Pinguinhemd hier oben mit dem Stehkragen, weißem Stehkragen, schwarzen Latz. Und kürzlich zog ich mir das Ding wieder an, stand vorm Spiegel und sagte, boah, mein Gott, hoffentlich halten die mich nicht für einen katholischen Priester. Da stellte ich mir einen Augenblick vor, was müssen meine katholischen Kollegen unter diesen Missbrauchgeschichten leiden? Mit welchen Unterstellungen werden sie begleitet? Und zwar jeder Einzelne. Ja. Da leben Bilder in uns. Wenn Sie einen katholischen Priester angucken, na, ja. Oder wenn ich daran denke, an meinen Hausarzt, den ich vorher hatte, bevor ich nach Lüneburg zog, der sagte, wissen Sie, Herr Pastor, mein Vater war hier in der Nachbargemeinde jahrelang Kirchenvorsteher. Und dann wurde er schwer krank und dement. Und ich habe ein paar Mal den Pastor gebeten zu kommen. Er ist nicht gekommen. Hören Sie überhaupt mit Kirche. Ja. Verletzungen durch die Kirche. Und niemand lebt im Abendland, der nicht durch Kirche auch verletzt worden ist. Ja. Das alles lebt in uns. Und diese inneren Verletzungen behandeln wir ähnlich wie äußere Verletzungen. Nämlich, wenn ich mir einen Finger geschnitten habe und will dem Axel die Hand geben, dann gebe ich ihm die linke. Das ist eine Schonhaltung. Ich will nicht, dass er normal auf den Finger drückt. Ja? Und so nehmen wir, wenn wir mit inneren Verletzungen nicht umgehen können, Schonhaltungen ein. Etwa nach dem Muster hier, ich gebe nichts, ich brauche nichts. Ich vertraue niemandem mehr. Wie oft habe ich das gehört von Menschen? Ja? Also wissen Sie, Herr Pastor, ich traue keinem Menschen mehr. Was sie sagen, ist so schlimm, das tut so weh, das macht sie ja schon fast tot. Sie spüren es noch nicht. Und ich kann es verstehen. Da waren viele Vertrauensbrüche, bevor so ein Satz kommt. Ich erinnere mich an eine Frau, die heute 60 Jahre alt ist. Ich kenne sie seit 40 Jahren. Und sie war so ein bisschen spät entwickelt und hat sich dann so mit 24 in einen jungen Mann verliebt, gleichen Alters. Charmanter Kerl. Es war eine traumhafte Beziehung, so sah es aus. Und dann war dieser Bengel von heute auf morgen weg, ohne einen Satz zu sagen. Und hat diese Frau einfach zurückgelassen. Und es hat lange gedauert, bis ich ihren Schmerz ein bisschen lindern konnte und sie wieder öffnen konnte und sagen konnte, du musst es nochmal wagen, auch auf die Gefahr hin, verletzt zu werden. Denn Liebe geht nur im Ganzen, mit ganzer Hingabe, nicht mit gebremstem Schaum. Und sie war wieder offen. Und lernte einen Studenten aus Norwegen kennen. Und sie ist zur Verlobung nach Norwegen geflogen. Und er war weg. Sie hat nie mehr sich für eine Beziehung geöffnet. Es hat Jahre gedauert, jetzt so mit 60 ungefähr, hat sie sich mit ihrer Geschichte versöhnt. Ja? Verletzung. Verletzung, die so innere Schwüre legen. Ich erzählte Ihnen von meiner Cousine, die im Dritten Reich BDM-Führerin war und in der DDR-Zeit im Ministerium für Bildung bei Frau Honecker im Büro saß. Als die DDR zusammenbrach, ist die Frau wenige Monate später gestorben und war verbittert. Die hat nichts mehr, niemandem mehr irgendwas geglaubt. Ja. Das heißt, innere Verletzungen legen uns fest. Sie legen uns im wahrsten Sinne des Wortes fest und machen uns unbeweglich. Und wir projizieren diese Verletzungen, die wir haben, auf andere Personen, auf Institutionen, auf Gott. habe ein Haus gegründet, ein Tagungszentrum, und viele von Ihnen kennen das, das Missionarische Zentrum in Hanstedt. Und ich habe das über Jahre geleitet. Und wir hatten immer eine Hausgemeinde, junge Leute, die für ein Jahr dort wohnten. So 10 an der Zahl sind es im Augenblick. Und dann kamen so junge Männer, begegneten mir, manchmal rotzfrech. Ich hatte ihnen überhaupt nichts getan. Ja? Richtig so ein bisschen kess und vorlaut, bis ich dann irgendwann begriffen habe, sie reagieren sich an dem fremden Mann, an der fremden Autorität ab und sagen mir das, was sie ihrem Vater zu sagen nicht gewagt haben. Projektion. Und da konnte ich damit wieder ganz gut umgehen. Das macht es mit uns. Und das macht es eben auch mit uns im Blick auf die Kirche. Sie hören schöne Worte. Zum Beispiel, den Himmel gibt es umsonst. Sie müssen nichts dafür tun. Sie können sich einfach nur beschenken lassen und sagen, wow, ist das schön. Und sofort sagen sie, klingt gut, aber meine Erfahrung ist ein anderer, dass ich für alles im Leben bezahlen muss. Wenn ich wenig will, muss ich wenig bezahlen. Wenn ich mehr will, muss ich mehr geben. Und wenn ich alles will, muss ich alles hergeben. Folglich, ich gucke sofort, wenn ich das höre, nach dem Kleingedruckten. Ich höre es, ich finde es auch gar nicht schlecht. Aber aufgrund meiner Verletzung und meiner Erfahrung sage ich innerlich, nee, kann nicht sein. Oder sie haben gelernt und eine leidvolle Erfahrung gemacht, dass sie nie Schuld zugeben dürfen. Da werden ja manche Leute so komisch, so albern, so peinlich manchmal. Ja? Alle wissen, dass sie schuld sind, aber sie nicht. Nein, keine Schuld zugeben. Weil sie gemerkt haben, alle Schuld rächt sich. Ich weiß nicht, ob ihr eure Kinder auch zur Lüge erzogen habt. Das ist ganz einfach. Sie müssen Klein Fritzchen fragen, Klein Fritzchen, hast du die Scheibe eingeschmissen? Und Klein Fritzchen so dusselig zu sagen, ja. Zack, kriegt er eine runter oder wird in irgendeiner Weise bestraft und er lernt sofort. Sagt nie, gib nie was zu. Und von nun an wird er immer sagen, der war es, die war es und alles andere, nur nicht er. Aber einmal hören Sie in der Kirche, Gott liebt sie umso mehr, je mehr er sie durchschaut. Bis in die Grundfesten, in die Abgründe ihres eigenen Seins, in all die Perversionen, die sie selbst noch nicht entdeckt haben. Oder von denen sie nur ahnen, dass sie sind. Und Gott weiß das und sieht das und verliebt sich umso mehr in sie. Sie sagen, das ist das, was ich mir eigentlich ersehne. Dass ich mal alle Masken fallen lassen kann, und trotzdem oder gerade deshalb geliebt werde. Aber sofort entsteht in ihnen ihre Erfahrung. Nee, ich habe das anders erlebt. Ja? Und sie misstrauen. Das heißt, die Einwände sind gar nicht intellektuell. Sie sind emotional. Sie kommen nicht aus dem Kopf. Sie kommen aus einem belasteten, schwer belasteten Herzen. Und das muss man sich bewusst machen. Damit man weiß, wo man ansetzen muss, wenn man gerne glauben möchte, aber nicht glauben kann. Gibt es eine Möglichkeit, mit diesen inneren Verletzungen mal aufzuräumen und fertig zu werden? Ja, es gibt es das. Bevor ich Ihnen mal versuchen will, so einen Weg aufzuzeigen, wie das gelingen kann, mit inneren Verletzungen fertig zu werden. Einen Weg, den ich gegangen bin und immer wieder gehe, und er ist für meine Begriffe unwahrscheinlich heilsam. Möchte ich 3 Vorbemerkungen machen. Die erste ist, glauben Sie dem Volksmund nicht, dass die Zeit Wunden heilt. Das Gegenteil ist der Fall. Wie lange wollen Sie warten, bis der Apfel wieder gesund wird? Ich will Ihnen sagen, was passiert. Der wird immer fauler werden. Ja. Richtig ist, dass man erlittene Verletzungen nicht mehr immer im Arbeitsspeicher hat, aber es ruht tief auf der Festplatte. Ja? Und wenn wir diese Gigaspeicher, und ich weiß nicht, gibt es noch mehr, jetzt sind größere noch, viel größere, wenn wir die alle bewundern und sagen, was können die alles, das menschliche Gehirn kann mehr. Wir vergessen nichts, was wir einmal erlebt haben. Es ist nicht mehr immer gleich parat, aber es muss nur ein Geruch kommen. Eine bestimmte Situation kommen. Und auf einmal kommen Dinge in ihnen hoch, von denen sie glaubt, sie sind längst überwunden. Ich habe vor vielen Jahren mal in einer Jugendveranstaltung gesagt, dass Kinder oft genug einfach, das gehört zur Pubertät, auch mal Geld stehlen und sich dann ein schlechtes Gewissen machen, ja, und dann das über viele Jahre mit sich herumtragen und nicht rangehen mal, sich das auch mal wegnehmen lassen irgendwie. Dann rief so einer dazwischen, das ist alles Quatsch, ich habe auch früher von meiner Mutter Geld gestohlen, das habe ich heute längst vergessen. Er war der Einzige, der nicht gelacht hat. Ja? 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 Zeit heilt keine Wunden. Sondern im Gegenteil, das sagen uns die Psychologen und Therapeuten, je länger etwas gelagert ist, umso schwerer ist, da ranzukommen. Ja. Also sagen Sie nicht, ach, das ist so lange her, das geht schon irgendwie weg. Nein, es geht nicht weg. Das Zweite ist, Sie können sich aus bestimmten Situationen, in denen Sie verletzt worden sind, befreien. Das ist manchmal ganz gut. Also sich einfach mal von den Eltern zu trennen und sagen, pass mal auf, ich möchte mal ein halbes Jahr nichts mit euch zu tun haben. Ruft bitte nicht an, schreibt nicht, besucht nicht. Ich brauche einfach mal eine Auszeit, um euch wieder ganz neu zu begegnen. Das kann ganz hilfreich sein. Zum Beispiel. Ja. Oder dass sie einen Raum verlassen, in dem sie immer wieder gemobbt worden sind. Dass sie mal die Arbeitsstelle wechseln und mit neuen Kollegen einen neuen Anfang machen. Das ist sicherlich hilfreich, als immer wieder dagegen anzukämpfen und sich zu verteidigen. Nur eine räumliche Distanz zu dem Ort oder der Person, die mich verletzt, schafft das Problem nicht aus der Welt. Sie nehmen sich selber mit. Ich hatte einen Kollegen, einen Pfarrer der Landeskirche, der durch seine Kirche verletzt war. Das gibt's. Und er hat einen guten Entschluss gefasst, er ist ins Ausland gegangen, in ein Auslandspfarramt. Weit weg von der Kirche, die ihn hier in Deutschland verletzte. Und ich traf ihn dann dort im Ausland und sagte, Mensch, wie geht's dir? Das war ein kluger Mann. Der ist auch eigentlich ganz gut. Aber der Erste, dem ich hier begegnet bin, das war ich. Ich glaube, dass es leider oft notwendig ist, auch mal eine Beziehung, die man eigentlich für ein Leben eingegangen ist, zu beenden. Schmerzvoll, für mich schwer vorzustellen, aber ich erlebe es sehr häufig und habe überhaupt keine moralischen Vorwürfe, wenn es dann mal nicht gelingt. Nur die Leichtfertigkeit, mit der heute manchmal Leute auseinandergehen, die verwundert mich schon. Denn damit klären sie das Problem nicht. Sie sind ein Teil des Problems. Und eine Ehescheidung löst das Problem nicht. Sie nehmen sich als Teil des Problems mit. Das muss man im Hinterkopf haben. Wenn man sagt, ach, wir gehen mal einfach auseinander. Einfach geht nicht. Auseinander schon. Will sagen, weder die Zeit heilt Wunden, noch wenn sie sich von einem Ort oder einer Person lösen, die sie verletzt, ist das Problem nicht gelöst. Vater ist längst tot. Also weit genug weg. Und trotzdem arbeiten sie sich immer noch ab. Beziehungsweise nicht ab. Und die dritte Vorbemerkung ist, Jesus hat an einem Teich eine einen Kranken gesehen und die Legende sagte, wenn sich das Wasser in diesem Teich bewegt, das soll alle 30 Jahre passieren. Und der Erste, der da reinspringt, der wird heil. Und so lagen dort viele Kranke um diesen Teich. Und Jesus kommt an den Teich, sieht einen Kranken dort an dem Teich liegen und fragt ihn, willst du gesund werden? Und ich sehe die Leute drumherum, die sagen, typisch Kirche, also Tomaten auf den Augen, warum liegt er doch hier? Das ist doch keine Frage. Das wäre doch nicht hier. Das ist eine Frage. Das ist eine Frage. Ärzte wissen, wenn der Patient sich selbst aufgibt, können sie machen, was sie wollen. Sie kriegen ihn nicht durch. Und ich habe oft genug Menschen kennengelernt, die bewahrten ihre Verletzungen auf wie einen Schatz, um ihn gegen andere, nämlich die, die sie verletzt haben, auszuspielen. Das war geradezu ihr Lebenselixier. Hass auf andere, die ihnen was angetan haben. Das werde ich dir nie vergessen. Die wollten gar nicht loswerden. Ja? Oft genug habe ich erlebt, dass Leute sich zu mir ins Gespräch begeben haben und sagen, ich brauche unbedingt ihren Rat, ich brauche Hilfe. Und dann schütteten sie ihre ganze Verletzung aus, die sie von allen möglichen Leuten erfahren hatten. Und wenn ich dann sagte, ja, jetzt müssen wir darüber mal reden. Dann sagte ich, ach, wissen Sie, schön, dass Sie mal zugehört haben. Dann packen sie den ganzen Mist wieder an und ziehen los. Wahrscheinlich zum nächsten. Sie sind nicht wirklich willens, heil zu werden. Sie brauchen das. Sie haben sich so daran gewöhnt. Und dann ist auch keine Chance. Wenn sie aber wollen, dass diese inneren Verletzungen sich lösen und sie wieder ein Grundvertrauen haben können, zu sich, zu anderen Menschen und zu Gott, dann will ich Ihnen einen Weg aufzeigen, wie das gehen kann. Ich hoffe, Sie hatten ein anregendes Gespräch. Warum machen wir das? Warum reden wir über solche ja eher psychologischen Fragen? Ich will das nochmal uns ins Bewusstsein rufen. Innere Verletzungen treffen zuallererst uns selbst. Aber sie machen uns auch engen das Leben so gewaltig ein, weil sie uns das Vertrauen nehmen zu anderen Menschen und das Vertrauen nehmen zu der guten Nachricht Gottes an uns. Und wie gesagt, wenn man das nicht aufdeckt bei sich selbst, dann weiß man nicht, warum habe ich Schwierigkeiten, solch eine schöne Nachricht zu glauben. Und wenn man da nicht rangeht, wird man nie mehr so wie ein Kind lachen können. Was fasziniert uns eigentlich an Kindern? Das ist nicht dieses Tollpatschige und der Babyspeck, das ist auch süß. Aber man kann in ihre Augen gucken und kann durchgucken. Ja? Das ist so klar. Ja? Und bei Erwachsenen hat man manchmal das Gefühl, man guckt in eine dunkle Leere. Ich habe oft im Zuchthaus Vorträge gehalten, also Jugendstrafanstalten, Gefängnissen. Das war bedrückend manchmal zu sehen, in welche Augen man da schaut. Die verbergen müssen. Innere Verletzung. Ich habe Ihnen versprochen, Ihnen einen Weg aufzuzeigen, den ich gelernt habe zu gehen, einmal und immer wieder. Das macht man nicht nur einmal. Und der mir geholfen hat, so gut es geht, frei zu werden von solchen inneren Verletzungen, die ich eine ganze Menge mit mir herumgetragen habe. Und ich möchte Ihnen diesen Weg einmal aufzeigen. Der erste Schritt ist, da sind Folien weg. Ich gehe nochmal zurück, dann muss ich das so sagen. Ich weiß nicht, wo die verschwunden sind. Der erste Schritt ist, dass man sich innere Verletzungen vor Augen führt, sich derer bewusst wird. Christen und Humanisten sind Künstler im Verdrängen. Ja? Nach dem Motto Wilhelm Buschs, das nicht sein kann, was nicht sein darf. Ja? Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einer erwachsenen Frau, die mir ihren Konflikt mit ihrer Mutter schilderte. Sie selbst war schon Mutter und hatte eine Familie, aber sie arbeitete sich immer noch an ihrer Mutter ab. Und alles, was sie sagte, passte auf einen Nenner, nämlich sie hasste ihre Mutter. Und ich habe manchmal eine Art der konfrontativen Gesprächsführung, um Menschen was bewusst zu machen. Ich sagte dann so raus, ja, ich verstehe das, Sie hassen Ihre Mutter. Nein, sagt sie, auf keinen Fall, ich hasse meine Mutter natürlich nicht. Aber alles, was sie gesagt hat, sprach dafür. Und da ist mir so bewusst geworden, es darf nicht sein, ich muss ja Vater und Mutter ehren. Ja? Und es ist ja schließlich meine Mutter, also darf ich nicht hassen. Und solche Barrieren müssen wir abbauen und müssen uns eingestehen. Ja, das ist so. Mein Lebenspartner verletzt mich ständig. Und ich schlucke es runter und ich gebe es nicht zu. Ich will es auch nicht zugeben. Was wäre denn dann, wenn ich es zugäbe? Ja? Bricht dann alles auseinander? Also bloß nicht darüber reden. Und die Dinge werden immer dramatischer. Ich lade Sie jetzt nicht ein, so in die Abgründe Ihres Seins zu steigen, so eine Selbsttherapie zu machen, ja, das ist gefährlich. Als der Lehrer dem kleinen Fritzchen sagte, kehr endlich mal in dich, sagt klein Fritzchen, meine Mutter hat mal verboten, in schmutzige Lokale zu gehen. Ja. Ich ahne nur, was in mir an Abgründen ist, an Unentdecktem, an Ahnungen, welche Perversionen da alle in mir stecken. Mich wundert, wenn ich von Leuten höre, die kriminell geworden sind, Mörder geworden sind, Vergewaltiger geworden, ich weiß nicht was. Also, mich wundert nichts. Ich denke, dass ich zu allem auch fähig wäre. Da leben Dinge in mir, die will ich gar nicht wissen. Also Sie sollten nicht anfangen, in sich hinein zu bohren und immer tiefer, Sie kommen im wahrsten Sinne des Wortes in Teufelsküche. Ja. Ich habe von Jesus gelernt, das was oben auf ist, das was bewusst ist, die Dinge anzugehen. Und am besten tun Sie das, indem Sie sich mal einen halben Tag Zeit nehmen und mal all die Dinge aufschreiben. Welche Personen fallen Ihnen ein, denen Sie am liebsten den Tod gewünscht hätten? Die Sie so tief verletzt haben und immer noch verletzen. Welche Situationen fallen Ihnen ein? Und schreiben Sie es mal auf. Machen Sie sich's bewusst. Das ist nicht einfach. Das tut erst mal weh. Aber es ist unbedingt notwendig. Erkannter Feind Napoleon ist ein halber Feind. Ja? Die Dinge mal sich bewusst machen. Das zweite ist, seien Sie nicht zu stolz, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Solange ich denken kann, nachdem ich Zugang zum Glauben gefunden habe, habe ich Menschen, die mir helfen, mich selbst immer wieder neu zu begreifen, zu erkennen. Das sind Leute, die nicht unmittelbar in meiner Gegenwart leben, denen ich nicht täglich begegne. Aber zu denen ich fahre, die wissen, dass ich ihre Hilfe brauche, wieder Dinge in Ordnung zu kriegen. Seelsorger, Menschen, die helfen, mir in meinem Inneren wieder Ordnung zu schaffen. Ja? Gute Seelsorger werden auch wissen, wo ihre Grenzen liegen und werden auch zum Beispiel Sie einladen, einen Therapeuten mal aufzusuchen, eine Therapeutin mal aufzusuchen. Manchmal sind Dinge so verquer und so lange schon an Verletzungen verhärtet, dass man da selber gar nicht mehr ran kann. Ja? Wir laufen mit jedem Pipifax zum Arzt. Ja? Und niemand wird auf den Gedanken kommen, eine Blinddarmperforation so zu behandeln, dass er sagt, damit muss ich selber fertig werden. Das wäre fatal. Sondern Sie gehen zum Arzt, zu einem Fachmann, Fachfrau, die Ihnen hilft in der Physis. Machen Sie es auch, wenn Sie spüren, Sie werden mit bestimmten Verletzungen nicht fertig. Therapeuten haben begrenzte Möglichkeiten. Sie können Dinge in aller Regel gut aufdecken. Wenn Sie zum Beispiel so an Logotherapie denken, das ist so eine therapeutische Schule, die ich sehr mag. Sie können Dinge aufdecken. Wie Sie dann am Ende damit umgehen, das ist nochmal eine andere Frage. Oft ist es gut, einen Therapeuten und einen Seelsorger zugleich zu haben. Der eine deckt auf und der andere zeigt, wo Sie damit hingehen können. Ich arbeite mit solchen Therapeuten zusammen. Die schicken mir dann Klienten und sagen, wir haben das geklärt, aber dieses Schuldgefühl, das jetzt noch da ist, das kann ich ihr nicht nehmen. Da müssten Sie jetzt mit der Frau reden. Also seien Sie keine Heroen und sagen, das packe ich alles selbst. Es gibt Dinge, die kann man selbst, mit denen wird man selber fertig. Aber oft genug sind es Dinge, wo man sagt, ich brauche Hilfe. Nur Münchhausen hat es geschafft, sich am eigenen Schopf aus dem Dreck zu ziehen. Das Dritte ist vielleicht die Herausforderung heute Abend für Sie, weil wir noch gar nicht da sind, wo ich Sie gerne hineinlade. Nämlich, jede wissenschaftliche oder fast jede wissenschaftliche Erkenntnis beginnt mit einer Hypothese, mit einer Annahme. Ich setze mal voraus das. Und dann fängt man an zu forschen. Und wenn sich die Hypothese nicht widerlegen lässt, dann wird es zu einer wissenschaftlichen These. Das ist ein ganz legitimes Mittel. Wenn Sie sagen, ich kann nicht glauben, dass da ein Ohr ist zu hören, meine Klage, ein Mund sich der Bitte zu öffnen, dass es sowas gibt wie einen personhaften Gott, das kann ich alles verstehen. Das ist auch wahnsinnig schwierig zu glauben. Ja? Aber wie wäre es, wenn Sie das einfach mal voraussetzten? Das ist ein legitimer Weg, zu sagen, ich gehe mal davon aus, ich habe das jetzt jeden Abend gehört, ich gehe mal davon aus, dass es das wirklich gibt. Und dann sprechen Sie mal all Ihre Verletzungen, all Ihre Belastungen, all Ihre Ängste, all das, was Sie quält, womit Sie nicht in Anführungszeichen fertig geworden sind. Sprechen Sie das mal aus. Das heißt, beten Sie ohne zu glauben. Ich habe Ihnen am ersten Abend gesagt, ich will Ihnen Wege, Orte zeigen, an denen Begegnungen, Erfahrungen möglich sind. Versuchen Sie doch mal herauszufinden, was passiert eigentlich, wenn ich anfange zu beten und sagen, Gott, ich weiß gar nicht, ob es dich gibt. Aber wenn es dich gibt, hör mich doch mal und guck auf mich und nimm mich ganz fest in deine Arme, trockne meine Tränen, sei du das Ohr, in das ich hineinklagen kann. Probieren Sie es mal aus und gucken Sie mal, was passiert. Möglicherweise haben Sie bereits jetzt, wo ich das beschrieben habe, schon ein Gefühl, man müsste es mal ausprobieren. Machen Sie es mal. Was passiert eigentlich, wenn Sie beten? Ich sage noch einmal, Sie müssen noch nicht mal glauben. Glaube braucht Erfahrung. Und hier könnten Sie eine Erfahrung machen, die Ihnen zum Glauben hilft. Was passiert, wenn Sie beten? Ich mute Ihnen mal ein ganz ärgerliches Wort zu. Das Wort Beichte hat einen so negativen Klang und wurde auch oft missbraucht. Und zum Teil wird es heute noch missbraucht in manchen evangelischen, evangelikalen Kreisen, aber auch in der katholischen Kirche. Es ist ein belastetes Wort. Ja. Kürzlich hörte ich im Autoradio, als ich unterwegs war, bei den Evangelischen wird nicht mehr gebetet. Gebeichtet. Gebetet vielleicht auch nicht mehr. Stimmt nicht. Gucken Sie mal hin, was Beichte eigentlich heißt. Beichte heißt, ich bleibe mit dem, was mich belastet, was mich ängstet, was mich schmerzt, nicht allein. Ich bleibe nicht bei mir. Ja? Ich therapiere mich nicht selbst, sondern ich spreche es aus. Sie kennen das schöne Märchen von Rumpelstilzchen. Diese Märchen transportieren ja eine Fülle von tiefen Einsichten und Weisheiten. Ja? Dieser Gnom hat Macht über die Königstochter, über die Müllerstochter, hat Macht über die Müllerstochter. Und selbst als die Müllerstochter den Namen wusste, hörte die Macht nicht auf, sie zu quälen. Erst als sie es aussprach, Rumpelstilzchen, da fuhr der Gnom in die Erde. Dinge müssen ausgesprochen werden. Und Beichte heißt, ich spreche vor Gott aus, was mich belastet. Ich habe ein Du, ein Gegenüber, ein Ohr, das mich hört. Ja? Und das mich mit so viel Liebe anhört, dass es warm um mein Herz wird. Wenn Sie das Gefühl haben, das kann ich noch gar nicht alleine, dann ist es gut, wenn Sie jemanden haben, eine Beichtmutter oder einen Beichtvater oder einen Beichtbruder oder eine Beichtschwester, jemand, der Ihnen hilft, das, was Sie belastet, vor Gott auszusprechen. Einer der schönsten und größten Erfahrungen im Glauben ist, dass ich dieses Du habe und mit meinen Problemen nicht alleine bleibe. Was passiert, wenn Sie beichten, wenn Sie beten? Die Bibel sagt, und ich glaube das, dass die Ursache alles Seins, G-O-T-T, eine Energie, eine Kraft, eine Person ist, ich weiß nicht wie, aber mit eigener Energie, mit eigenem Willen und mit einer unbegreiflichen Zuneigung zu allem, was aus ihr hervorgegangen ist, zur Schöpfung, zu den Tieren, zu den Menschen, zu den Pflanzen, eine ganz erotische Liebe zu dem, was aus ihm hervorgegangen ist. Das heißt also auch zu Ihnen. Ob Sie das wollen oder nicht, er kann es nicht anders. Und dieser Gott ist Ursache von Zeit und Raum und deshalb ist er auch jenseits von Zeit und Raum. Und wirkt in Zeit und Raum, wir haben von Offenbarung gesprochen, aber er ist nicht abhängig von Zeit und Raum. Der erste Titel, der Gott verliehen wurde, war, als Mose ihn fragte, wer bist du? Ich bin, der ich bin, der ich bin, der ich bin. Das heißt, ich war nicht, ich werde nicht sein, sondern ich bin, ich bin, ich bin. In der Science-Fiction-Welt ist etwas vorvollzogen, was naturwissenschaftlich durchaus schon gedacht worden ist. In der Relativitätstheorie von Einstein zum Beispiel, dass Zeit und Raum sich relativ zueinander verhalten. Ja? Und dass es keine festen Größen sind. Für uns, die wir in Zeit und Raum leben, ist die Vergangenheit endgültig vergangen und die Zukunft noch endgültig nicht da. Wir haben nur den Augenblick des Jetzt. Darum sagen wir, es war und es wird sein. Wenn Sie zum Beispiel mit dem Zug von Hamburg nach Hannover fahren, dann sagen Sie, eben war Hamburg. Ja? Jetzt ist Lüneburg und gleich kommt Hannover. Hannover kommt nicht, Hamburg war nicht, sondern so wie Sie eine andere Perspektive nehmen würden, sich herausbegeben aus dem Zeitraumgefüge des Zuges und in einem Flugzeug oder irgendeinem Satelliten da oben, dann würden Sie sagen, jetzt ist, jetzt ist, jetzt ist. Ja? Aber da wir im Zeitraumgefängnis sind, haben wir Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. In den Science-Fiction-Gedanken geht es ja schon, dass man sich beamen kann in die Vergangenheit, zurück in die Zukunft. Das ist alles schon gedacht. Es ist technisch nicht möglich, aber theoretisch wäre es möglich. Wenn Gott Ursache von Zeit und Raum ist, dann ist der Jenseits von Zeit und Raum. Und für ihn ist alles jetzt. Das heißt, mein Leben liegt vor ihm wie ein Film auf dem Tisch einer Filmcutterin. Ja? Wenn ich ins Kino gehe, dann fiebere ich, kriegt er sie oder kriegt er sie nicht? Er hat sie doch schon längst. Nur durch dieses gespielte Zeitraumfenster, ja, entsteht die Spannung und ich erwarte etwas, was längst auf der Rolle ist. Ja, wenn ich die Rolle mit einem Streifen sehen würde, wird die ganze Spannung raus. Denn alles ist zur gleichen Zeit schon. Mein Leben liegt vor Gott wie der Film eines Filmcutters. Er kann in meine Vergangenheit hineingucken und hineinreichen. Ich kann das Wort, das ich als Kind gehört habe, das mich verletzt hat, nicht ungeschehen machen. Ich komme da ja gar nicht ran. Aber ich kann im Gebet sagen, Gott, da ist eine Stelle, als ich 6 Jahre alt war, die mich immer noch erinnere und die mich verletzt. Ich komme da nicht ran, aber du kannst diese Stelle rausnehmen. Das nennt man vergeben. Du kannst den Film cutten und neu zusammenkleben. Und das Stück, das mich verletzt hat, fällt unter den Tisch des Filmcutters. Sie glauben gar nicht, wie viele Schnitte es in meinem Film schon gibt. Glücklicherweise erinnere ich die Dinge. Denn sie bewahren mich auch vor Gefahren. Aber sie haben keine Macht mehr über mich. Vergeben ist nicht nur, ich muss irgendwo nach Canossa auf Knien durchs Eis rutschen oder ich weiß nicht was alles. Vergeben ist eine unwahrscheinlich schöne Sache. Die Stellen aus dem Film rausschneiden, die da nicht hingehören und diesen Film dunkel machen. Er hat meine Vergangenheit vor sich und kann ran an die Stellen, an die ich nicht ran kann. Und er hat die Zukunft vor sich. Eine unwahrscheinlich schöne Möglichkeit, mich mit dem Gebet aus Zeit und Raum heraus und, ich sage es mal jetzt ganz naiv, an der Hand Gottes in die Augenblicke zu führen und das heil zu machen, was da vergangen und belastend ist. Eine sehr naive Erklärung für ein Geheimnis. Aber vielleicht hilft Ihnen das, zu verstehen, warum es mich so fasziniert. Und der letzte Schritt ist, dass sie lernen, sich selbst und anderen zu vergeben. Wir singen ja jedes Mal dieses Vaterunser-Lied. Ja? In diesem Gebet, das Jesus seinen Jüngern gegeben hat, als sie ihn fragten, Herr, lehre uns beten. Die konnten alle beten. Die waren alle ganz fromme Juden. Aber sie spürten in der Person Jesu, dass da ein anderer Zugang zu Gott ist. Und deshalb haben sie ihn gefragt, wie machst du das eigentlich? Und dann kommt ja dieses, sag doch einfach Papa zu ihm. Das war für die Juden eine Herausforderung. Aber sagen die heute auch, wenn Kinder auf der Straße ein Eis wollen von ihrem jüdischen Vater, Abba. Und Jesus sagt einfach Abba. Er ist wohl im Himmel, ja, er ist der Herr, aber sagt einfach Papa zu ihm. Das war die für Juden ganz, ganz schlimm. Ja. Aber das war die Art und Weise, Jesus zu sagen, ich bin euer Bruder und deshalb haben wir einen gemeinsamen Vater und deshalb nennt ihn Vati. Da gibt es in dem Gebet unterschiedliche Bitten und eine heißt, und vergib uns unsere Schuld. Und das ist die einzige Bitte, die eine Kondition hat, wie wir vergeben unserem Schuldiger. Und ich habe noch in meinem Theologiestudium gelernt, das ist nicht konditional gemeint. Ich weiß noch, wie heute unser Prof sagte, kann nicht sein, denn wenn er nur bedingt vergeben würde, wann hätten wir dann überhaupt die Chance auf Vergebung? Doch, es ist wirklich bedingt gemeint. In dem Maße, wie ich bereit bin, mir selber zu vergeben und denen zu vergeben, die an mir schuldig geworden sind, nur in dem Maße kann ich die Vergebung Gottes genießen und heil werden. Wenn Sie so wollen, da ist ein Glas, ein gutes, kristallenes Sektglas, missbraucht worden, weil irgendjemand Tinte reingeschüttet hat. Ja? Jetzt stehen Sie mit diesem Glas da und sagen, ich hätte gerne einen französischen Champus. Ja? Und ich fülle Ihnen den ein. Das wird nicht schmecken. Es muss das, was vorher da nicht reingehörte, raus. Das Glas muss ausgewaschen werden und dann kommt der Shampoo rein. Solange Sie in Ihrem Herzen den Groll gegen jemanden oder gegen eine Person oder gegen einen Umstand, gegen sich selber tragen, können Sie nicht heil werden. Aus der Vergebung Gottes erfahren Sie die Kraft, anderen zu vergeben. Und dazu ist es gar nicht wichtig, dass der andere oder die andere dabei ist. Ich habe meinem Vater vergeben, ohne dass er es wusste. Denn er wusste gar nicht, dass er mir schuldig geworden ist. Ja? Und ich spürte, wie es mir gut tat, als ich das einmal ausgesprochen habe. Papa, ich vergebe dir, dass du ein schlechter Vater warst. Und es hat mich befreit. Ich vergebe dem Kollegen, der sich so aufgeplustert hat, weil er nicht ertragen konnte, dass ich besser war als er. Und ständig sich in den Vordergrund spielte und immer einen roten Hals kriegte, wenn er meinen Namen hörte. Ich vergebe ihm. Ist ja auch schwer, mir nachzufolgen. Im Job. Ja, es ist wirklich so. Und ich habe mich lange Zeit geärgert, wie er mit mir umgegangen ist und bis ich begriffen habe, ich muss ihm vergeben. Dann kann ich anders. Und ich bin heil geworden. Wer ist eigentlich der Leidtragende, wenn Sie anderen etwas nachtragen? Das werde ich dir nachtragen. Ich sage, bitte, tun Sie das, aber ich nicht. Ich erinnere mich an eine Begebenheit, die ist schon länger her. Ich war in einem kleinen Kreis religiöser Leute und wir hatten irgendein Thema bearbeitet, das war ganz spannend. Und eine Frau reagierte immer aggressiver. Und in der Pause ging ich auf sie zu und sagte, gestatten Sie, habe ich Sie jetzt verletzt? Diesmal nicht, Herr Krause. Ich zuckte zusammen. Ich war vor 30 Jahren als Jugendliche mit Ihnen auf einer Tagung in England und da haben Sie, und ich denke mir, die arme Frau, jedes Mal, wenn Sie den Namen Krause, den gibt es ja zweimal in Deutschland, ja, jedes Mal, wenn Sie den Namen Krause hört, ja, dann steht in ihr all das auf. Und natürlich, wenn einer gegen viele, ich heute Abend hier vor Ihnen, dann ist es doch klar, dass ich nicht irgendmal auch was sage, was zu Ihrer Situation nicht passt. Jetzt können Sie sich verletzt fühlen, jetzt können Sie es mit sich rumtragen. Können Sie mir krauschen, schon. Nur, verehrte, ich fahre nach Hause und lege mich gemächlich ins Bett, schnarche, fühle mich wohl und Sie leben mit dem, was Sie nachtragen. Die deutsche Sprache ist schön, das werde ich Ihnen nachtragen. Ja? Oder kommt jemand zu mir und sagt, ich möchte mich beschweren. Sag ich, bitteschön, ich nicht. Ja. Beschweren Sie sich doch mal. Ja. Ja. Wer nachträgt, ist der Leidtragende. Ist jemand aus Bayern unter uns? Nicht. Können wir offen reden. Die Bayern haben ja ein eigenes Vokabular, vor allem wenn es um Flüche geht. Ja. Das ist sowas ausgefeilt, Vielfältiges. Da kommt ein Norddeutscher gar nicht drauf. Ja, was die dann so aneinander reihen, als bewundernswert. Zwei Frauen auf dem Viktualienmarkt in München, ja, kriegen sich in die Haare, schimpfen sich aus mit allem, was der bajuwarische Wortschatz hergibt und um sie herum stehen schon die Zuschauer und sind begeistert und ein Wort fecht gegen das andere und richtig Stimmung da. Ja. Plötzlich sieht die eine Frau direkt vor sich ein Pferdeappel liegen. Bückt sich, nimmt den Pferd ab und genau als die andere Frau das Maul wieder aufreißt, schmeißt ihn genau ins Gesicht und sie rein. Da sagt die Frau, der bleibt drin, bis die Polizei kommt. Corpus delicti. Damit kann ich beweisen, sie hat mich. Ja? So. Bloß ich weiß nicht, ob die Weißwurst schmeckt jetzt, bis die Polizei kommt und das Bier, das Weißbier, ausspucken, ausspülen. Und nicht nachtragen und nicht aufbewahren den ganzen Mist, den andere auf mich abgeladen haben. Das ist ein Weg, wie man heil wird von Verletzungen. Und diesen Weg geht man nicht einmal, sondern immer wieder, wenn Dinge aufkommen und ich merke, da sind Namen, die mich irritieren oder verletzen, und dann Personen oder sind Situationen, da sind Erinnerungen, Geschichten von ganz früher her, gehe ich diesen Weg. Ich mache sie mir bewusst. Ja. Ich spreche mit jemandem darüber, der mir hilft, das einzuordnen. Ja. Dann beten wir, bringen das vor das Ohr Gottes in dem tiefen Bewusstsein mit der Bitte, nimm das weg. Und ich sage ein Dankeschön und vergebe in dem Augenblick dem, der mich verletzt hat, und atme wieder durch. Fällt Ihnen eigentlich auf, und das sollte auch so sein, dass wir an keinem der Abende ein Gebet gesprochen haben? Wir wollten das so. Es stört mich jedes Mal, wenn ich in den Gottesdienst gehe und wenn der Pastor sagt, lasset uns beten. Ich lasse ihn ja auch immer beten. Aber ich denke dann immer an die Leute, die kommen, um zu hören, die gar nicht beten wollen. Die werden gleich mit vereinnahmt. Da haben wir gesagt, das machen wir hier nicht. Vater unser, am Lied ist schon genug. Heute Abend möchte ich Ihnen ein Gebet vorstellen. Und setz dich ein bisschen bequem hin. Es ist ein bisschen länger. Und wenn Sie wollen, schließen Sie die Augen. Vielleicht ist dieses Gebet in Teilen Ihr Gebet. Ich bete. Gott, ich weiß nicht, wie ich dich anreden soll, noch nicht einmal, ob du mich hörst. Noch leben Zweifel in mir, ob du überhaupt da bist. Aber ich habe gehört, dass du mich grenzenlos liebst. Ich sehne mich nach dieser heilenden Liebe. Ich sehne mich nach dir. Ich will vor dir aussprechen, was mir wehgetan hat und noch wehtut. Ich denke zurück an meine Kindheit, spüre noch jetzt den Mangel an bedingungsloser Liebe, Zuwendung und Anerkennung. Manches Wort meiner Eltern sitzt in mir wie ein Stachel. Ihr Versuch, mich an sie zu binden, ihre Erwartungen, dass ich meine Aggression gegen sie unterdrücke, ihr Streit untereinander, der mich erschreckte, ihr Überfordern und ständiges Korrigieren, das ohnmächtige Wut in mir weckte. All das hat mein Selbstgefühl verletzt. Ich ahne, Gott, wo meine Eltern durch Vernachlässigung oder Überbehütung meine Lebensentwicklung hemmten. Und vielleicht liegt es an meinem eigenen Vater, dass ich zu dir, Gott, nicht Vater sagen kann. Ich denke an meine Ehe oder an mein Alleinsein, an den Partner, den ich habe oder an den, den ich vermisse. Da ist viel Verbitterung in mir über versäumte Möglichkeiten und unerfüllte Träume. Worte, die verletzten, Wunden, die nicht heilen wollen. Ich denke an meinen beruflichen Werdegang. Mancher Weg wurde mir verbaut, manche Chance gestohlen. Mir hat sehr weh getan, wenn Konkurrenten mir vorgezogen, meine Leistung übergangen, meine Fähigkeiten unterschätzt wurden. Mein eintöniger Berufsalltag hat mich bitter und stumpf werden lassen. Ich denke an Verletzungen durch Kirche und Christen. So viele hohle Worte, so wenig glaubwürdiges Leben. Ich denke auch an Verletzungen, die ich mir selber zugefügt habe, durch ständiges Herumnörgeln an mir, durch Selbstverneinung oder Selbstüberforderung. Gott, da ist so viel, was in mir weint. Manches kann ich noch nicht aussprechen und noch immer weiß ich nicht, ob du für mich da bist. Aber wenn, dann bitte ich jetzt, komm mit deiner heilenden Liebe in mein Leben. Lösche du die Verbitterung und den Groll aus meinen schmerzhaften Erinnerungen. Fang an, meine Wunden zu heilen und gib mir die Kraft, anderen zu vergeben. Amen. Ihr Gebet sieht sicherlich anders aus, aber Sie haben dieses Gebet in Ihrem Heft vom vierten Abend, also von heute Abend, Und am Wochenende sehen wir uns nicht. Vielleicht haben Sie am Wochenende eine Gelegenheit, mal für sich ganz alleine diesen Weg innerer Heilung zu gehen und erste Erfahrungen zu machen. Und dann gucken Sie mal, was sich einstellt. Wir haben zwei Abende ziemlich tief unten gewühlt, um zu gucken, warum fällt es uns schwer zu glauben. Der Montag ist der schönste Abend im gesamten Seminar. Der wird so schön, dass Sie lachend und in die Hände klatschend nach Hause gehen. Wir werden den Gipfel unseres Weges erreichen und das wird der spannendste Abend. Ich freue mich darauf, wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende. Falls Sie Entzugserscheinungen haben, gehen Sie am Sonntag in den Gottesdienst. Sonst sehen wir uns am Montag wieder.